RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Morgen. Nachdem ein Autofahrer gestern in Liverpool in eine Menschenmenge mit feiernden Fußballfans gefahren ist, schließt die Polizei einen Terrorakt aus. Die Hintergründe des Vorfalls sind allerdings weiter unklar. Aus London berichtet Gabi Biesinger.
47 Personen wurden verletzt, 2 davon schwer. 27 Menschen werden noch im Krankenhaus behandelt. Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne.
Eine von Israel und den USA unterstützte Organisation hat nach eigenen Angaben mit der Verteilung von Lebensmitteln im Gazastreifen begonnen. Die Gaza Humanitarian Foundation teilte mit, dass der Betrieb gestern trotz des Rücktritts ihres Exekutivdirektors aufgenommen worden sei. Mit einer neuen Verteilstrategie will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Terrororganisation Hamas Hilfslieferungen abgreift. Die Vereinten Nationen kritisieren diesen Plan. Sie werfen der neu gegründeten Stiftung unter anderem vor, ihre Pläne würden weitere Gewalt bedeuten. Die Ukraine kann Waffen der westlichen Verbündeten offenbar ohne eine Beschränkung der Reichweite einsetzen. Bundeskanzler Merz hat angekündigt, dass entsprechende Vorgaben von deutscher Seite aufgehoben sind. Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Kanzler Merz schreibt bei Social Media, die Ukraine könne sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift. Es gelte keine Reichweitenbeschränkung mehr. Die Ankündigung des Kanzlers hat allerdings kaum konkrete Auswirkungen, denn Deutschland hat bisher keine Mittelstreckenraketen mit größerer Reichweite an die Ukraine geliefert. Das wäre zum Beispiel der Marschflugkörper Taurus, über den monatelang diskutiert wurde. Dass die Bundeswehr ihn nun an die Ukraine abgeben könnte, sagt Merz nicht.
Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, wird nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Am Vormittag ist ein Festakt für den 66-Jährigen im Neuen Museum in Berlin geplant. Zugleich wird Partzingers Nachfolgerin Marion Ackermann in ihr Amt eingeführt. Die Stiftung ist mit mehr als 2100 Mitarbeitern Deutschlands größte Kultureinrichtung. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt hat das Rückspiel in der Relegation bei der SV Elversberg mit 2:1 am Abend gewonnen. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Aktuell mal mehr, mal weniger Wolken, meist trocken. Die Werte am Morgen bei 7 bis 14 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau 10 Grad, in Angermünde 7. Morgen 17 bis 20 Grad und mehr Regen. 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ja, da liegen uns immer noch keine Meldungen vor. Die Straßen sind frei. Gute und sichere Fahrt. Kommen Sie gut an und fahren Sie vorsichtig.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ich bin Milad Kupay. Schönen guten Morgen. Etwa 30 Kinder und ältere Menschen sind im Gazastreifen in den vergangenen Tagen verhungert. Das berichten palästinensische Behörden. Zigtausende sind laut Hilfsorganisationen von akuter Nahrungsmittelknappheit betroffen. Gleichzeitig hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen und damit auch auf die Menschen dort verstärkt. Immer mehr Länder kritisieren Israel. Deutschland hat sich bislang zurückgehalten und prescht jetzt auch nicht vor, wenn es um Kritik an den israelischen Angriffen geht. Einige bewerten es aber zumindest als deutlich werdendere Kritik, die Kanzler Merz jetzt übt. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, lasse sich nicht mehr mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen, sagte er beim WDR-Europaforum in Berlin. Das sagt Friedrich Merz, sicher im Bewusstsein, dass Deutschland immer noch Waffen an Israel liefert. Aus der SPD kommen zumindest jetzt Forderungen nach einem Stopp deutscher Waffenlieferungen. Tim Aßmann dazu.
Die Zurückhaltung im politischen Berlin, sie schwindet. Auch beim Kanzler. Als beim WDR-Europaforum die erwartbare Frage nach Israels Vorgehen im Gazastreifen kam, wurde Friedrich Merz sehr deutlich. Und das will er auch sein, wenn er das nächste Mal mit Israels Regierungschef redet.
Ich werde auch in dieser Woche noch mit Netanyahu sprechen. Ich bin in den letzten 2 Jahren ja schon 2-mal bei ihm gewesen und habe ihm hinter verschlossenen Türen gesagt, übertreibt's nicht. Ich werde es jetzt auch noch etwas deutlicher sagen. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Die Kritik an Israel wird immer lauter und die Bundesregierung gerät zunehmend in Erklärungsnot. Wie weit soll die deutsche Solidarität mit dem angegriffenen Land gehen? Wie weit kann sie gehen, wenn Hilfslieferungen gar nicht, wie in den vergangenen Monaten, oder wie aktuell nur spärlich in den Gazastreifen gelangen? Zu spät und zu wenig, das sagt das Auswärtige Amt über Israels Umgang mit der humanitären Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung. Adis Achmetowitsch, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, fordert eine klare Sprache gegenüber der israelischen Regierung.
60 Jahre diplomatische Beziehungen, 60 Jahre Freundschaften, da muss man auch ehrlich sein seinem Freund, seinem Partner gegenüber. Das, was Israel in Gaza macht, ist völkerrechtswidrig.
Achmetowitsch gehört zu einer Gruppe von SPD-Abgeordneten, die einen Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel verlangen. Deutsche Unternehmen liefern vor allem Komponenten von Waffensystemen und Ersatzteile an die israelische Armee. Im Gazastreifen kommen Kampfpanzer zum Einsatz, die zum Teil aus deutschen Produkten bestehen. Vor der Küste des Kriegsgebiets kreuzen auch die in Deutschland gebauten Korvetten. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres wurde eher kein Großgerät geliefert. Insgesamt genehmigte die Bundesregierung den Export von Rüstungsgütern im Wert von rund 28 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausfuhren auf gut 161 Millionen. Über die Exporte entschieden wird im Bundessicherheitsrat. Das Gremium tagt geheim. Ein komplettes Waffenembargo gegen Israel lehnt Bundesaußenminister Johann Wadephul ab. Das machte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Spanien deutlich, das für einen solchen Lieferstopp wirbt. Im Deutschen Bundestag ist das nur bei der Linksfraktion die offizielle Linie. Die Grünen verlangen einen Exportstopp von Rüstungsgütern, die im Gazakrieg eingesetzt werden können. Parteichef Felix Banaschak.
Wer jetzt fordert, dass sämtliche militärische Unterstützung Israels eingestellt werden sollte, muss erklären, dass Israel sich auch nicht mehr gegen beispielsweise Angriffe aus dem Iran zur Wehr setzen können soll.
Armin Laschet, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, gehen die öffentlichen Forderungen nach Sanktionen gegen Israel zu weit. Er hält sie für die falsche Strategie im Umgang mit der israelischen Kriegsführung.
Wir müssen doch dazu kommen, dass das aufhört. Und da ist die stille Diplomatie, die klaren Worte, die Deutschland als enger Verbündeter Israels durch unseren Außenminister, auch durch den Bundeskanzler Israel übermittelt, wirkungsvoller als ständige Resolutionen und markige Sprüche.
So ganz auf stille Diplomatie will Laschets Parteifreund und Bundeskanzler Friedrich Merz nun offenbar nicht mehr setzen.
Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Der Druck, unter dem diese besten Freunde stehen, erhält an. Die politische Debatte über den Umgang mit der israelischen Regierung wird weitergehen.
Und während Deutschland darüber diskutiert, wie man zu den Angriffen Israels steht, greift Israel den Gazastreifen weiter an. Konkreter das Gebäude einer früheren Schule in Gazastadt. Mindestens 36 Menschen sind dabei getötet worden, darunter auch viele Kinder. Und der Raketenbeschuss geht ebenfalls weiter.
Kein Ende der Gewalt im Gazakrieg. Die Hamas feuert Raketen auf Israel. Das israelische Militär reagiert mit Raketenbeschuss und Artilleriefeuer. Dutzende, darunter viele Zivilisten, sterben in der Nacht in einer ehemaligen Schule in Gaza City, die als Notunterkunft genutzt wurde. Das israelische Militär erklärt, es habe dort eine Kommandozentrale der Hamas und des islamischen Dschihad angegriffen. Ganz andere Töne kommen aus Washington. Erneut positioniert sich US-Präsident Donald Trump. Seine Botschaft, es könnte bald einen Waffenstillstand geben. Ich denke, wir könnten gute Nachrichten aus dem Gazastreifen bekommen von der Hamas. Wir wollen sehen, ob wir den Krieg stoppen können. Mit Israel haben wir Gespräche geführt und wir wollen sehen, ob wir die ganze Situation so schnell wie möglich beenden können. Zum wiederholten Mal stellt der US-Präsident ein mögliches Ende der Kämpfe in Aussicht. Doch seine Aussage steht im Gegensatz zu der Ankündigung des israelischen Militärs, in den kommenden 2 Monaten drei Viertel des Gazastreifens besetzen zu wollen. Und der Abgeordnete Avichai Baron von der Regierungspartei Likud macht im Radiointerview mit dem israelischen Sender 103 FM klar, der Krieg wird erst beendet sein, wenn Israel seine Kriegsziele erreicht. Wenn wir die Hamas in 2 Monaten noch nicht bezwungen haben sollten, werden wir nicht unsere Waffen niederlegen. Und wir werden auch nicht unsere Waffen niederlegen, wenn es uns in 2 Monaten noch nicht gelungen sein sollte, die Geiseln zurückzubringen. Wir werden unsere Waffen nicht niederlegen. Der frühere israelische Botschafter in den USA, Michael Oren, kann angesichts dieser zeitlichen Vorgaben buchstäblich nur den Kopf schütteln. Er rechnet früher mit einem Waffenstillstand. Derzeit ist mit Blick auf den Gazastreifen bis auf die USA die ganze Welt gegen uns. Wenn ich jetzt die Nachricht lese, dass die Armee davon ausgeht, sie könne in 2 Monaten 75% des Gazastreifens besetzen, dann muss ich mir an den Kopf fassen. 2 Monate noch? Ich würde überrascht sein, wenn es noch 2 Wochen wäre. Während über ein mögliches Ende des Krieges diskutiert wird, verschärft sich weiter die Versorgungssituation im Gazastreifen. Helfen soll nun ein neues Versorgungssystem. Ein privates Unternehmen mit dem Namen Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF, koordiniert ab sofort die Verteilung von Hilfsgütern in dem Küstenstreifen. Dazu werden zunächst 4 Verteilungszentren eingerichtet, die für jeweils 300.000 Menschen ausgelegt sind. Rettungssanitäter Thorsten Schröer ist für die Berliner Hilfsorganisation CADUS immer wieder im Gazastreifen im Einsatz. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Tel Aviv bezweifelt er, dass das Konzept mit den Verteilerzentren die Situation verbessert.
Das größte Problem ist unserer Meinung nach, dass es nicht mehr möglich ist, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Dass Menschen in Gefahr gebracht werden, um diese sicheren Verteilzentren erreichen zu können. Schwache, immobile Patienten und Personen werden wieder ausgeschlossen. Und dazu kommt, dass humanitäre Grundsätze nicht eingehalten werden können.
Weil möglicherweise die israelische Regierung eng mit der Gaza Humanitarian Foundation verbunden ist, was völkerrechtlich problematisch ist. Pünktlich zum Beginn der Arbeit der GHF hat jedenfalls Jake Wood, der Leiter des Unternehmens, das Handtuch geworfen. Seine Begründung: Die Stiftung könne ihre Ziele nicht erreichen, ohne die humanitären Prinzipien von Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zu gefährden.
Ein Bericht war das von Julio Segador aus Tel Aviv. Und wir schauen hier aufs Wetter bei uns in der ARD-Infonacht. Vielleicht zunächst mal ein paar aktuelle Temperaturen. Hamburg meldet 12 Grad. Aus Berlin hören wir 9 Grad. Weiter geht's in Frankfurt ebenfalls 9 Grad. Dresden ist so dazwischen mit 11 Grad. Auf dem Brocken im Harz ist es natürlich ein bisschen kühler. 6 Grad. Weiter in Köln 14 Grad. Leipzig ist mit 10 Grad mit dabei. Auch München hat 10 Grad zu bieten. Stuttgart sagt 11 Grad. Und ansonsten wird es heute, ja, tagsüber gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, gebietsweise auch Schauer im Osten und Süden. Südwesten ist es dagegen meist trocken. Das Ganze bei 14 bis 22 Grad. Auch morgen wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Ziemlich windig, 15 bis 20 Grad. Und am Donnerstag ebenfalls wechselnd bewölkt. Hier und da kommt auch etwas Regen runter bei 15 bis 22 Grad. Und die Zeit, 5.13 Uhr ist es. Guten Morgen.
Die ARD-Infonacht.
Ja, während tausende Fußballfans am Abend die Meisterschaft des FC Liverpool in der nordenglischen Stadt gefeiert haben, ist ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus, was bislang darüber bekannt ist. Dazu Gabi Biesinger aus London.
Liverpool-Fan Dan Ogunshakin hatte mit hunderttausenden anderen die Siegesparade seiner Mannschaft verfolgt, als er in einer kleinen Straße am Rande der Route plötzlich Augenzeuge wurde, wie ein Auto durch die sich schon auflösende Menschenmenge raste. Die Menschen schleuderten wie Bowlingkegel durch die Gegend und die Atmosphäre schlug um, von einem fröhlichen Fest in die Hölle auf Erden. Weinende Menschen, Schreie und Verzweiflung. Rettungskräfte berichteten, bei ihrer Ankunft seien 4 Menschen unter dem Auto eingeklemmt gewesen. Es ist ein Wunder, dass die Polizei einige Stunden später keine Todesopfer zu vermelden hatte. Insgesamt wurden 47 Menschen verletzt, darunter 4 Kinder. 2 Menschen seien schwer verletzt worden, darunter 1 Kind. 27 Verletzte würden noch im Krankenhaus behandelt. Jenny Sims, stellvertretende Polizeipräsidentin von Liverpool, erklärte, man gehe bei der Fahrt in die Menge von einem isolierten Fall aus.
We believe this to be an isolated incident.
Wir suchen keine weiteren Beteiligten und behandeln den Fall nicht als Terrorismus.
Not being treated as terrorism.
Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte die Polizei bisher keine Angaben. Schon kurz nach dem Vorfall war mitgeteilt worden, dass ein 53-jähriger weißer Brite festgenommen worden sei, der Fahrer sein soll.
Three-year-old white British man from the Liverpool area was arrested. We believe him to be the driver of the vehicle.
Dass die Polizei so schnell nach dem Vorfall schon Einzelheiten zum verhafteten Fahrer öffentlich gemacht habe, sei beispiellos, erklärte der frühere Superintendent der Met Police, Dal Babu, gegenüber der BBC.
It is unprecedented for the police so quickly to come out.
Ich nehme an, sie wollten damit Spekulationen im Netz von Seiten der Rechten im Keim ersticken, dass es ein islamistischer Anschlag gewesen sein könnte.
This is a Islamist attack. It's something they wanted to deal with very, very quickly.
Im vergangenen Jahr hatten solche Spekulationen nach der Ermordung von 3 kleinen Mädchen in einer Tanzschule zu tagelangen Ausschreitungen in mehreren Städten geführt. BBC-Reporter Daniel Sandford fasste zusammen, wie sich aus seiner Sicht die Fahrt entwickelt habe, nachdem er zahlreiche Videos, die im Netz kursieren, angeguckt hatte.
What this doesn't look like is somebody who's driven immediately at high speed.
Es sieht nicht so aus, als ob das Auto direkt in die Menge rast, sondern eher erst langsam und tastend fährt. Dann passiert etwas, es entsteht eine aggressive Stimmung und plötzlich drückt der Fahrer aufs Gas, rast durch die Menge und man sieht, wie Menschen vom Fahrzeug abprallen. Die Polizei bittet derweil darum, keine Videos mit verstörenden Bildern mehr ins Netz zu stellen, sondern auf der Webseite der Polizei hochzuladen. Man ermittle weiter intensiv, wie es zu der Tat gekommen sei. Jenny Sims warnt davor, in den sozialen Medien Spekulationen zu verbreiten.
Extensive inquiries are ongoing to establish the circumstances leading up to the collision. And it is vital that people do not speculate or spread misinformation on social media.
Geprüft wird auch, ob die Straßensperrungen alle ordnungsgemäß waren oder wie der Fahrer überhaupt in die Menge gelangen konnte. Premierminister Keir Starmer und Innenministerin Yvette Cooper hatten nach der Tat auf der Plattform X geschrieben, die Szenen in Liverpool seien entsetzlich. Auch der FC Liverpool und Lokalrivale FC Everton hatten ihr Mitgefühl ausgedrückt.
Nach dem Messeranschlag von Solingen mit 3 Toten muss sich der mutmaßliche Täter von heute an vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Der Generalbundesanwalt wirft dem 27-jährigen Syrer 3-fachen Mord, 10-fachen versuchten Mord und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat vor. Der Angeklagte soll am 23. August 2024 auf dem Stadtfest in Solingen Besucher mit einem Messer attackiert haben. Dabei starben 3 Menschen, 10 wurden verletzt. René Rabenschlag berichtet.
In Solingen hat sich das Stadtleben 9 Monate nach dem Messeranschlag für die meisten Bürger wieder normalisiert. Es gibt wieder Stadtfeste und auch auf dem Fronhof, dem Tatort, haben längst wieder Cafés ihre Tische aufgestellt. Dennoch, an der kleinen Gedenkstätte vor der Stadtkirche bemerkt Pfarrerin Friederike Hörold, dass die Tat immer noch präsent ist.
Also was mich immer wieder berührt, ist, dass jeden Tag dort eine Kerze steht, dass jeden Tag dort Blumen liegen. Den Menschen ist nicht egal, was dort passiert ist und die Menschen vergessen nicht, was dort passiert ist. Und sie vergessen vor allem nicht die Menschen, die dort gestorben oder verletzt worden sind.
Eines der Opfer ist Volker Eigemann. Er hat überlebt. Bis heute leidet er an Schmerzen und sein Arm ist teilweise gelähmt. An jenem 23. August des vergangenen Jahres besuchte er das 650-Jahre-Stadtfest von Solingen. Vor einer Bühne griff ihn der Täter von hinten an. Mit einem Messer schnitt er ihm ins Gesicht, Hals und Schulter. An den jetzt beginnenden Prozess hat Eigemann aber eigentlich kaum Erwartungen.
Angenommen, die würden jetzt freisprechen, dann wäre ich, glaube ich, schon geschockt. Aber ansonsten ist mir das relativ egal. Wir haben überhaupt keine persönliche Beziehung. Also ich will den jetzt nicht gut reden, überhaupt nicht, aber der wollte mir persönlich ja gar nichts. Dem war ja scheißegal, wer da stand.
75.000 Besucher erwartete die Stadt zum Jubiläumsfest. Und genauso zufällig hätte jeder dieser Besucher auch Opfer des Attentäters werden können.
Also ich glaube, es gibt viele, viele Solinger, die das viel mehr beschäftigt. Weil ich habe ja dann eine Woche lang gar nichts davon mitgekriegt. Also für mich war das ja schon lange passé. Der war gefangen und alles, als ich wieder angefangen habe, normal zu denken.
Viele Opfer und Hinterbliebene des Anschlags sind Nebenkläger im Prozess gegen Issa al-H. Einer der Anwälte ist Athanasios Antonakis.
Jeder hat ja was anderes erlebt. Ich habe eine Mandantin, die mit dem Messer so angegriffen wurde, dass sie bis heute den Arm kaum heben kann. Wir nicht wissen, ob die Schulter letztendlich lebenlang eingeschränkt bleibt. Ein anderer Mann hat nur 2 Liter Blut verloren. Ein anderer Mandant hat mit ihm gekämpft bis zum Schluss. Psychologisch sind die natürlich alle sehr, sehr stark davon mitgenommen, teilweise auch bis heute arbeitsunfähig.
Bei einer Verurteilung wäre von dem Asylbewerber wohl kein Schadenersatz zu erwarten. Trotzdem, so Antonakis, sei der Strafprozess für die Opfer ein wichtiger psychologischer Schlussstrich.
Aber dem Mandanten geht es erstmal darum, dass überhaupt ein Schuldspruch stattfindet, ja, dass der Rechtsstaat zeigt, dass er sich da wehrt und eben solche Menschen auch zur Verantwortung zieht, die solche Taten begehen.
Wann hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert? Warum war der Mann nicht längst abgeschoben? Vor dem Hintergrund der nach wie vor laufenden Diskussion um Migrationspolitik werden auch diese Erkenntnisse von Interesse sein. Das Urteil wird im September erwartet.
Wer gesundheitliche Schäden nach den Corona-Impfungen davongetragen hat oder meint, dass dem so ist, der hat es oft nicht so einfach, Hilfe zu kriegen. Betroffene berichten, dass man ihnen auch nur selten ernsthaft zuhört und glaubt. Das will Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller jetzt ändern. Was es dazu braucht, hat sie mit Betroffenen besprochen. Und über das Treffen und die Betroffenen berichtet Nico Hecht.
Früher ist Claudia Schneider gewandert mit ihren 3 Labrador-Hunden, auch mal 30 Kilometer. Jetzt braucht die 52-Jährige für jeden Schritt in ihrem Haus in Potsdam einen Rollator. Nach den Covid-Impfungen stellte sie Muskelschmerzen fest, Krämpfe. Beim Reha-Sport dann reißen Muskeln ab.
Die ganze Gruppe drehte sich um, als ob eine Bäckertüte geknallt ist. So einen Ruck gab es in den Oberschenkeln. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich Einrisse und ein Stückchen auch ein Abriss an den Hamstrings, das sind die Oberschenkelmuskulatur, hinten habe.
Ein MRT habe dann bescheinigt, die Muskelansätze seien entzündet. Schneider sagt, sie lebe ständig seitdem mit Schmerzen, erlebe Schwindel und Schweißausbrüche. Ihren Beruf als Krankenschwester könne sie nicht mehr ausüben. Aber woran sie erkrankt ist, würden ihr die Ärzte nicht sagen. Hilfe kriege sie nur schwierig. Sie zeigt auf eine lange Reihe von Aktenordnern, voll mit Anträgen auf Therapiehilfen, Diagnosen und Gegendiagnosen.
Korrespondenz mit der Krankenkasse. Ich habe Pflegegrad 2, den wollten sie mir auch nicht zuerkennen. Hier beantrage ich eigentlich gerade ein Therapiedreirad. Da hinten ist die Barmer. Beide haben zum Beispiel Medikamente abgelehnt, die mir helfen. Das ist Celsentri, das ist ein HIV-Medikament.
Die Kasse bezahle das nicht. Pro Monat würden allein dafür bis zu 4.000 Euro fällig werden. Deswegen wäre eine Anerkennung als Impfgeschädigte so wichtig. Beantragen müssen Betroffene das in Brandenburg beim Landesamt für Versorgung. Doch Schneider bekomme von dort einfach keine Antwort. Diese Ablehnung und Stigmatisierung müsse aufhören, sagt Brandenburgs parteilose Gesundheitsministerin Britta Müller. Es brauche schnell eine angemessene Betreuung.
Wir haben hier zum einen natürlich die gesundheitliche Versorgung, weil es immer noch nicht sehr deutlich ist, wie die Symptome eben auch am Ende therapiert werden können. Und zum anderen eben auch die Entschädigungen von schwerstkranken Menschen, die teilweise eben auch nicht mehr ihren Beruf ausüben können.
Wichtig dafür sei Forschung, so Müller, die klar aufzeige, wie Schäden aus der Impfung erwachsen können, als Grundlage für Entschädigungsverfahren. Bisher seien die kaum möglich. In Brandenburg seien bisher insgesamt 417 Anträge auf die Anerkennung von Impfschäden eingereicht worden. 7 wurden anerkannt. Müller sage, man werde prüfen, auch gemeinsam mit den anderen Ländergesundheitsministern, welche Bundesratsinitiativen Hilfen beschlossen könnten. Auf Landesebene will sie das Direna-Hilfsnetz für Long-Covid-Patienten für diese Gruppe öffnen.
Weil Long-Covid, glaube ich, gibt es genügend Anstrengungen, Forschungs- und auch Gesundheitsinitiativen, aber Post-Vac-Initiativen gibt es aus meiner Sicht und nach dem heutigen Gespräch mit den Betroffenen noch zu wenig.
Knapp 60.000 Euro sollen für das Direna-Netzwerk insgesamt in den Landeshaushalt für 2025 und 2026 eingestellt werden. Claudia Schneider hofft nun auf Brandenburgs Gesundheitsministerin darauf, dass diese deutlich mehr Druck machen kann auf die Bundesregierung, um letztlich Anerkennungen und Hilfen leichter möglich zu machen.
Einmal über den Canale Grande mit dem Boot fahren, die Steppe der Serengeti erleben oder auch nur in den Teutoburger Wald reisen. Für viele ältere Menschen ist das einfach zu anstrengend. Sie wollen oder können sich so etwas nicht mehr zumuten, vielleicht auch nicht mehr leisten. Einen richtigen Urlaub ersetzen können wir nicht, so der Gedanke der Diakonie Oberasbach in Mittelfranken, aber daran erinnern oder die Urlaubsfantasie zumindest anregen. Dafür hat die Diakonie VR-Brillen für Senioren angeschafft. Tobias Burkhardt hat sich so einen digitalen Urlaubsreisetreff mal angeschaut.
Es ist eine gemütliche Kaffeerunde im Oberasbacher Treffpunkt Alte Post. 5 Seniorinnen und 1 Senior wollen verreisen. Und zwar digital, per Virtual Reality Brille.
Fast alle Interessierten hier sind weit über 80 Jahre alt. Reisen ist in der Realität inzwischen viel zu anstrengend. Die VR-Brille bietet insgesamt 50 verschiedene Ziele. Vom Alpaka-Hof bis zur chinesischen Mauer oder an den Strand der Malediven vielleicht? Hildegard Klein streift sich nach einer kurzen Einweisung die Brille über den Kopf, ruckelt den Gummi zurecht. Verreist ist die 90-Jährige schon seit 10 Jahren nicht mehr. Per VR-Brille geht's jetzt ab ins Allgäu.
Ja, ich sehe jetzt die Ortschaft und die schönen Berge, aber Tiere sehe ich keine. Ach da, ja, da sind schon die Tiere.
13 Minuten insgesamt dauert dieser künstliche Ausflug in Hildegard Kleins geliebte Berge. Sie trifft in der virtuellen Realität auf Kühe, saftige Bergwiesen und bunt geschmückte Kirchenaltäre. Das weckt viele Emotionen.
Das ist so schön.
Alles gut.
Das ist so schön.
Alles gut.
Ich muss gleich weinen.
Dann weinen wir zusammen, das ist wichtig.
Die digitalen Urlaubsreisen sind ein Angebot der Diakonie Fürth. Älteren Menschen möglichst vielfältige Abwechslung bieten, ist das Ziel der regelmäßigen Treffen. Die VR-Ausflüge passen da perfekt ins Konzept, sagt Renate Schwarz von der Diakonie Fürth. 2 VR-Brillen konnte sie mit Hilfe von Fördergeldern kaufen. Einmal pro Monat kann abgetaucht werden in Welten, die sonst wohl unzugänglich blieben für die betagten Menschen.
Die Brillen bzw. die Filme dazu sind speziell für Senioren geschnitten, langsame Bewegungen, aber trotzdem oben, unten, rechts, links kann man einfach in der Gegend rumschauen.
Jeder der 5 darf die Brille mal ausprobieren. Es geht nach Usedom, an den Strand, in verschneite eisige Berglandschaften oder in sonnige Sylt.
Was sehen Sie da?
Ja, im Moment nur den blauen Himmel und den Strand. Ja, den Strand.
Das ist ein Erlebnis, doch. Man sieht alles, was wichtig ist.
VR-Reisen, die noch Wiederholung rufen. Alle Tester haben den virtuellen Ausflug gut vertragen und sind bereit für mehr Urlaube an Orte, die sonst wohl unerreichbar blieben.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Charlin Janocha und dem Klassenerhalt von Fußball-Bundesligist FC Heidenheim. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat die SV Elversberg im Relegationsrückspiel in der letzten Sekunde mit 2:1 geschlagen und bleibt der Liga damit erhalten. Thomas Wollscheid war beim Spiel mit dabei.
Was war das für ein spannendes Fußballspiel? Entschieden wurde es in der 95. Minute durch einen Treffer von Leo Sienta nach einem Traumpass von Paul Wanner, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde, ausgerechnet also vom Ex-Elversberger. Heidenheim war in der 8. Minute durch Matthias Honsack in Führung gegangen. Elversberg konnte in der 31. Minute durch seinen Kapitän Robin Fellhauer ausgleichen. In der 2. Halbzeit Elversberg die bessere Mannschaft, ohne allerdings die ganz großen Tormöglichkeiten zu haben. Die eine einzige nutzte dann Heidenheim in der 95. zum 2:1-Sieg in Elversberg.
Die Klasse halten will auch Eintracht Braunschweig. Nach dem 2:0-Erfolg im Relegationshinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken haben die Niedersachsen gute Aussichten auf den Verbleib in der 2. Liga. Die Eintracht um Trainer Marc Fitzner selbst aber ermahnt sich, im Rückspiel nochmal eine ebenso konzentrierte Leistung abzurufen.
Wir sind verschiedene Szenarien durchgegangen, wie denn jetzt das Rückspiel laufen kann. Haben auch dann wieder das Spiel in Phasen strukturiert, was auf uns zukommen kann. Es treten dann im Spiel auch immer wieder Situationen auf, mit denen kann man nicht planen, darauf werden wir reagieren, aber wir haben vieles durchgespielt, sind vorbereitet und fühlen uns auf jeden Fall gewappnet fürs Rückspiel.
Denn so vorteilhaft ein 2:0 aus dem Hinspiel auch sein mag. 90 Minuten bleiben Saarbrücken, um Coach Alois Schwarz noch, um das Ding zu drehen.
Wir haben Halbzeitstand 0:2. Deswegen glauben wir dran und da können das noch drehen. Wir müssen nur ein bisschen couragierter auftreten, mutiger auftreten. Wir müssen auch natürlich, dürfen die Bälle nicht so schnell verlieren.
Braunschweig gegen Saarbrücken, das Relegationsrückspiel heute Abend 20:30 ist Anpfiff. Mit den French Open läuft das 2. von 4 Grand Slam Tennisturnieren in diesem Jahr. Guido Ringel hat Tag 2 in Paris zusammengefasst.
Das war die große Überraschung. Das Turnier hat in diesem Jahr den ersten Paukenschlag und dafür verantwortlich ist Daniel Altmaier, denn er hat das Kunststück fertiggebracht, den Topspieler Taylor Fritz aus dem Turnier zu werfen. 4 clevere Sätze des Deutschen bei seinem, wie er selbst sagt, Lieblingsturnier und dann war der Sprung in die 2. Runde gemeistert. Altmaier bot auf dem drittgrößten Platz der Anlage überlegtes Tennis mit viel Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Stärke. Gewürzt mit einigen Tempowechseln brachte er den US-Amerikaner ein ums andere Mal in Verlegenheit. Fritz mag eher den Hartplatz und nicht den Sand von Paris. Den durchwühlt viel lieber ein Daniel Altmaier, der unter Beweis stellt, dass er das Zeug hat, auch mal ganz oben mitzuspielen. Ausgespielt haben die drei anderen deutschen Starter am Montag, nämlich die Damen Maria und Korpatsch sowie Jan-Lennard Struff. International gesehen haben drei Mitfavoriten klare Signale gesetzt. Iga Świątek und auch Carlos Alcaraz sowie Jannik Sinner sind souverän weiter.
Deutschlands Bester Alexander Zverev will dann heute nachziehen und das, obwohl er zuletzt nur etwas eingeschränkt trainieren und spielen konnte.
Wenn man es so auf dem Papier sieht, klar, die Vorbereitung war jetzt nicht ideal. Ich meine, ich war nicht verletzt. Ich habe Magenvirus gehabt. Das geht nach ein paar Tagen weg und dann fühlt man sich auch wieder fit und ich hoffe, dass ich dann wieder zurück zu 100% komme.
Das Spiel von Alexander Zverev ist für heute Mittag angesetzt.
Der Sport war das mit Charlene Janocher.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Olaf Knapp. Nachdem ein Autofahrer in Liverpool mit seinem Wagen in eine Menschenmenge gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Anschlag aus. Am späten Abend gaben die Ermittler erste Einzelheiten bekannt. Demnach mussten 27 Verletzte ins Krankenhaus. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, darunter ein Kind. Weitere 20 Verletzte wurden vor Ort behandelt. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 53-jährigen weißen Briten aus der Region Liverpool. Premierminister Starmer hat den Vorfall als entsetzlich bezeichnet. Er sei in Gedanken bei allen, die verletzt oder betroffen sind. Details zu den Hintergründen gibt es bisher nicht. Kurz bevor das Auto in die Menge gesteuert wurde, war der offene Bus der Fußballmannschaft durchs Liverpooler Zentrum gefahren.
Die Aufhebung der Reichweitenbegrenzung für Waffenlieferungen an die Ukraine stößt in der SPD auf Kritik. Der Außenpolitiker Stegner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies sei nicht hilfreich. Alles, was den Krieg verlängere, sei falsch. Er forderte mehr Diplomatie. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Brugger, begrüßte dagegen die Ankündigung, es wäre ein Fehler, die derzeitigen massiven russischen Angriffe auf die Ukraine tatenlos hinzunehmen, sagte Brugger. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, dass die Reichweitenbegrenzung für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine beendet wurde. Die Ukraine könne also auch militärische Ziele in Russland angreifen. Die katholische und die evangelische Kirche haben die von Bundesinnenminister Dobrindt geplanten schärferen Maßnahmen zur Begrenzung der Migration kritisiert. Der CSU-Politiker schlägt unter anderem vor, den Familiennachzug für Flüchtlinge ohne Asylstatus auszusetzen. Der katholische Erzbischof von Hamburg, Stefan Heese, sagte den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, das Grundgesetz sehe einen besonderen Schutz der Familie vor. Er hält das Vorhaben für ethisch höchst bedenklich. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Bischof Christian Stäblein, erklärte, Eltern und Kinder gehörten zusammen. Das Bundeskabinett soll morgen über den Gesetzentwurf beraten, mit dem der Familiennachzug zum subsidiären Schutz für 2 Jahre ausgesetzt werden soll. Der erste FC Heidenheim bleibt Fußball-Erstligist. Die Heidenheimer haben das Relegationsrückspiel beim SV Elversberg mit 2:1 gewonnen. Das entscheidende Tor fiel dabei erst wenige Sekunden vor Abpfiff. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2 getrennt. Das Wetter in Deutschland. Am Tage ein Wechsel aus Sonne und Wolken, gebietsweise Schauer. Im Osten und Südwesten meist trocken, bei Höchstwerten von 14 bis 22 Grad. Morgen wechselhaft mit Schauern und Gewittern, sehr windig bei 15 bis 20 Grad und am Donnerstag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer oder Regen bei 15 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Ja, und da gibt es tatsächlich nichts zu sagen. Wir haben keine Meldungen, die Straßen sind frei. Fahren Sie trotzdem vorsichtig. Gute und sichere Fahrt wünsche ich Ihnen.
Die ARD Infonacht.
Mit Milad Kupay. Willkommen zurück
zur letzten halben Stunde hier in der ARD-Infonacht. In Leipzig beginnt heute der Deutsche Ärztetag. Für die neue Gesundheitsministerin Wagen wird ihr Besuch dort eine Premiere sein. Auf dem Kongress will die CDU-Politikerin für ihren wichtigsten Plan werben, das sogenannte Primärärztesystem. Es sieht vor, dass Patientinnen und Patienten künftig verbindlich eine Hausärztin oder einen Hausarzt als erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Beschwerden wählen sollen. Dietrich Karl-Meurer mit Einzelheiten.
Es ist das erste öffentliche Treffen der neuen Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen mit der Ärzteschaft. Im Gepäck hat sie gleich ein großes Vorhaben, das sogenannte Primärarztsystem, wie es im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehen ist. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten schneller und gezielter zu versorgen. Zunächst über die Hausarztpraxis, erklärt die Ministerin.
Das Primärarztsystem soll beinhalten, dass jemand, der eine Behandlung braucht, zunächst sich an den Hausarzt wendet. Die kennen ja die Menschen sowieso immer am besten und können auch gut einschätzen. Und der Hausarzt muss dann eben sehen, kann er weiter behandeln oder bedarf es einer Behandlung durch den Facharzt.
Dabei soll es auch Ausnahmen geben, etwa für Augenärzte oder Gynäkologen. In Leipzig will die CDU-Politikerin mit den Ärztinnen und Ärzten über das Konzept ins Gespräch kommen. Unterstützung kommt vorab von Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. Er sieht in dem Modell eine Chance, unnötige Arztbesuche zu vermeiden.
Wir versprechen uns davon, dass redundante, überflüssige Arzt-Patienten-Kontakte, bei denen nur festgestellt wird, dass der Patient da zu dem Zeitpunkt gar nicht an der richtigen Stelle war, überflüssig werden und nicht mehr erforderlich sind und damit wieder Platz und Zeit gewonnen wird für diejenigen, die es brauchen.
Reinhardt bringt in diesem Zusammenhang unterschiedliche Versicherungstarife ins Spiel.
Ein Tarif, der eine verpflichtende primäre Inanspruchnahme eines Hausarztes vorsieht, jedenfalls bei unbestimmten Beschwerden. Und einen zweiten Tarif, bei dem man unverändert hingehen kann, wo man möchte, der dann aber vielleicht ein bisschen teurer wäre, selbstverständlich, weil er mit mehr Kosten verbunden ist.
Skeptisch ist er allerdings gegenüber einer Termingarantie beim Facharzt als Anreiz für das neue System. Kritik kommt von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Vorstand Eugen Brüsch warnt, viele Hausarztpraxen seien heute schon überlastet. Ein neues System könnte das Problem verschärfen. Außerdem stehe die Mehrheit der Bevölkerung dem Konzept kritisch gegenüber. Zwei Drittel der Deutschen glaubten nicht daran, dass sich damit die Versorgung der Patienten verbessere und sich Kosten in Milliardenhöhe einsparen ließen. Zudem weckt die Idee des Primärarztsystems bei vielen Erinnerungen an die ungeliebte frühere Praxisgebühr. Diese sollte ebenfalls Hausarztbesuche fördern. Stattdessen führte sie zu mehr Bürokratie und wurde 2012 schließlich wieder abgeschafft. Gesundheitsministerin Wagen betont jedoch, das neue Modell sei kein Rückschritt, sondern
ein Schritt nach vorne zu mehr Zielgenauigkeit und auch einer besseren Versorgung und einer schnelleren Versorgung.
Auch die angespannte Finanzlage im Gesundheitswesen spielt bei dem Vorhaben eine Rolle. Die Ministerin verspricht,
das Ziel ist, keine weiteren Belastungen der Menschen, keine Beitragssteigerungen, eine gute, qualitativ gute Versorgung.
Das geplante Primärarztsystem. Beim Deutschen Ärztetag in Leipzig dürfte es für reichlich Gesprächsstoff sorgen.
Wirtschaft.
Wer zu Hause renovieren will, vor allem Wände streichen oder Möbel lackieren, der hat eine große Auswahl nicht nur an Farben, sondern auch an Inhaltsstoffen, also dem, was in der Farbe drinsteckt, Lösungsmittel etwa. Vor allem Allergiker fragen danach gut Verträglichem. Umweltbewusste suchen möglichst Nachhaltiges. Katharina Wilhelm hat sich umgeschaut.
Ob Polarweiß, Warmweiß oder Eierschale, im Baumarkt gibt es eine riesige Auswahl. Nicht nur, was die Farbpaletten angeht, sondern auch die Stoffe, aus denen die Farben hergestellt wurden. Immer beliebter werden dabei Lehmfarben, erklärt Bianca Wutzke, Farbenexpertin bei Hornbach in Niedereschbach.
Lehmfarbe und auch die Silikatfarbe, die sind komplett lösemittelfrei. Da ist tatsächlich nichts mehr drin.
Lehm wird aus dem Boden gewonnen. Er kommt fast überall vor. Kann oft sogar regional abgebaut werden, was ebenfalls nachhaltig ist. Und Lehmfarbe hat noch eine andere, sehr nachgefragte Eigenschaft. Sie kann helfen, unliebsamen und gesundheitsschädlichen Schimmel zu vermeiden.
Die, nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie so in den Raum wieder ab, wie der Raum sie braucht. Tut also Schimmelbildung verhindern, so kann man es eigentlich sagen.
Auch Udo Wende ist von den Lehmfarben absolut überzeugt. Er betreibt einen Naturbaumarkt in Frankfurt und ist auch TÜV-Schimmelsachkundiger.
Es führt nicht zu einem Austrocknen der Luft im Raum, es ist immer ausgleichend und es ist erfahrbar.
Manche Maler seien wegen der Naturfarbe noch etwas skeptisch, erzählt er. Dabei könne man Lehmfarben sehr gut auf Wände auftragen.
Es verhält sich anders, es lässt sich anders verstreichen, es deckt erheblich besser noch, wenn man die Farbe streicht. Man merkt es schon am Geruch, die riecht überhaupt nicht.
Aber Wende sagt auch,
Lehmfarbe ist nicht gleich Lehmfarbe, da gibt es also riesengroße Unterschiede, auch von der Qualität her.
Zum Beispiel, ob die Hersteller detailliert draufschreiben, wie viel Lehm eigentlich drinsteckt. Eine Deklaration ist nämlich keine Pflicht, kann aber beispielsweise für Allergiker sehr wichtig sein. Eine Beratung im Vorfeld sei deswegen das A und O, so Wende. Ob Blümchen, Vögel oder die klassische Rauchfasertapete. Auch beim Tapezieren kann man auf Nachhaltigkeit achten. Zum Beispiel, indem man Tapeten verwendet, in denen keine Weichmacher enthalten sind oder die Papiertapete aus Recyclingmaterial hergestellt wurde. Beliebt seien vor allem Fließtapeten derzeit, die aus Textilfasern und Zellstoff bestehen. Sie würden auch noch andere Vorteile bieten, so Bianca Wutzke vom Baumarkt Hornbach.
Und der Vorteil, wenn man irgendwann die Tapete nicht mehr möchte, die Fließtapete kann man einem Rutsch runterziehen. Nicht wie bei der anderen, ich muss sie weichen mit einer Spachtel und viel Wasser und Tapetenlöser.
Auch so kann man wieder Chemie einsparen. Wer seine Garten- oder Balkonmöbel aufhübschen will, der sollte besser zu natürlichen, ölhaltigen Mitteln greifen, sagt Udo Wende, da stark chemiehaltige Mittel vor allem im Garten noch schneller in die Natur gelangen können. Einen Tipp hat er für ergraute Holzmöbel.
Gibt es auch auf natürlicher Basis, tatsächlich wird aus Rhabarber hergestellt. Oxalsäure funktioniert, also wirklich, um sowas zu machen. Und dann kann man das wieder, dann hat man das wieder, das Grau weg und macht das wieder neu.
Der gelernte Maler und Lackierer betont, insgesamt sollte man darauf achten, dass möglichst wenige Zusatzstoffe in den Produkten stecken. Weniger sei da einfach mehr und vor allem nachhaltiger.
In Mecklenburg-Vorpommern wachsen 50 verschiedene Orchideenarten. Alle stehen unter strengem Schutz. Ehrenamtliche Botaniker haben sich zum Ziel gesetzt, die Bestände zu pflegen und neue Standorte zu dokumentieren. Auch um herauszufinden, wie es den wilden Orchideen geht. Jetzt war das Gebiet zwischen Friedland und Altentreptow dran. Heike Becker hat sich die Suche genauer angesehen.
Golm, ein Straßendorf. Gepflegte Eigenheime stehen in Reih und Glied. Dahinter wächst Gras auf einer großen Wiese. Dort wurden auch schon einmal Orchideen entdeckt. Sonja Leibel schaut auf eine Geodatenkarte.
Das sind die zwei Punkte, die müssen wir aufsuchen. Und da haben wir die Angabe, dass die 1967 von Helmut Kandler erfasst worden sind. Muss man dann suchen.
Helmut Kandler hat das breitblättrige Knabenkraut auf einer Wiese festgestellt. Jetzt sollte die purpurne Blüte deutlich zu sehen sein. Die Wiese ist gefunden, davor allerdings ein Bach. Drüber zu kommen, nicht möglich. Die Landschaft hat sich im Laufe der Jahre verändert. Für die Orchideen hier sieht es nicht gut aus, schätzt Heike Ringel von der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik ein.
Die sind alle auf dem absteigenden Ast. Es gibt wirklich für Mecklenburg-Vorpommern nur wenige Gewinner aus dieser Familie.
Umso wichtiger ist es, die Pflanzen, die noch da sind, zu dokumentieren. Gesucht wird diesmal nach drei verschiedenen Arten.
Das ist das breitblättrige Knabenkraut und die grünliche Waldhyazinthe und das große Zweiblatt, weil die eben jetzt zu dieser Zeit gut zu bestimmen und auch gut zu finden sind.
Die Waldhyazinthe ist in diesem Jahr auch Orchidee des Jahres. Sie ist, wie ihre Artgenossen, auf kalkhaltige, feuchte Standorte angewiesen.
Jetzt im Moment sind wir eher dabei, überhaupt den Arten aus der Orchideenfamilie ein Überleben noch zu ermöglichen. Aber auf Dauer ist die Lösung noch nicht gefunden.
Es ist wichtig, dass Naturschützer überhaupt wissen, wo noch die streng geschützten Pflanzen wachsen. Sonja Leibel erklärt, was Orchideen brauchen.
Dauerhaft feuchte Wiesen, eine extensive Bewirtschaftung, also entweder Maat oder Weide und keine Nährstoffeinträge von außen.
Die Botaniker konnten zwischen Friedland und Altentreptow 4 von 1,50 Flächen bestätigen, auf denen teilweise nur eine Orchidee gefunden wurde. Einen Lichtblick gab es dennoch. Im Gülzerholz konnten über 100 Exemplare des großen Zweiblatts gefunden werden.
Die ARD-Infonacht.
Es ist ein jährlich stattfindendes Ritual, wenn an einem Tag im Mai oder Juni Siedleraktivisten mit israelischen Fahnen durch die arabischen Viertel von Jerusalem ziehen. In diesem Jahr hat der sogenannte Jerusalem-Tag im Zeichen besonderer Anspannung stattgefunden, vor dem Hintergrund des Kriegs im Gazastreifen. Die Polizei war auf Ausschreitungen vorbereitet, vor allem für die palästinensischen Bewohner im von Israel annektierten Ostteil der Stadt ist der Tag jedes Jahr eine Belastung. Jan-Christoph Kitzler war für uns dabei.
Israel, 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 Israel.
Möge dein Dorf brennen, singen sie, und Tod den Arabern. Zehntausende sind zum Damaskustor an die Altstadt von Jerusalem gekommen. Viele von denen, die hier feiern, kommen aus den jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland. Flaschen fliegen in Richtung der Journalisten, die die rassistischen Gesänge filmen und fotografieren. Mit Flaggen marschieren die Massen durch die Altstadt in Richtung Klagemauer. Und auch um den Krieg in Gaza geht es hier. Gaza ist unser, wird gerufen. Auf einem großen Plakat steht, ohne Nakba kein Sieg. Etwas oberhalb steht Rati Binache, die junge Palästinenserin, gehört zum Jerusalem-Komitee, das sich um Bewohner von Ost-Jerusalem kümmert, wo vor allem Muslime leben.
This march is about who rules the space.
Bei dem Marsch geht es darum, wer diesen Ort beherrscht und wer hier das Sagen hat, die Palästinenser oder die Siedler im Westteil der Stadt. Sie versuchen, Palästinenser zu vertreiben, es werden mehr Häuser zerstört. Sie sagen, dass ihre Infrastruktur der Stadtentwicklung dient, aber das soll die Palästinenser von ihrer Art, in der Altstadt von Jerusalem zu leben, abhalten.
In the old city of Jerusalem.
Um besser zu verstehen, worum es hier geht, treffen wir David Luria. Er ist Direktor der Organisation Ateret Kohanim, die die jüdische Präsenz in Jerusalem stärken will. Kritiker werfen der Organisation vor, Palästinenser zu verdrängen. Zu den rassistischen Gesängen gegen Palästinenser sagt David Luria, sie seien so wörtlich Ausdruck von Gefühlen, die nach dem 7. Oktober auch ihre Berechtigung haben könnten. Das Land ist für alle offen, die glauben, sie sind hier, aber es kann nur eine einheimische Bevölkerung geben und eine, die den Ton angibt, das sind die Juden. Punkt. Keine Frage, keine Argumente, keine andere Wirklichkeit, die es gibt, keine andere Wahrheit. Und heute feiern wir diese Wahrheit. Streng genommen wird am Jerusalem-Tag die Eroberung des Ostteils der Stadt durch Israel im Sechstagekrieg 1967 gefeiert. Inzwischen hat Israel Ost-Jerusalem annektiert, was beispielsweise von Deutschland nicht anerkannt wird. Aber für David Luria ist der Fall klar. Er spricht von einem Israel from the river to the sea, das also auch das besetzte Westjordanland mit einschließt. Ein palästinensischer Staat ist in seinem Weltbild nicht vorgesehen. In der Altstadt am Damaskustor bereitet sich Rafael Arkada mit seiner lilafarbenen Weste auf Gewalt vor. Am Morgen hat er schon ein paar Schläge abbekommen, als er sich um arabische Bewohner der Altstadt gekümmert hat. Mit etwa 100 anderen gehört er zur Organisation Standing Together. Muslime und Juden setzen sich gemeinsam für Frieden ein, auch heute, auch wenn es schwer ist. Heute versuchen sie hier zu deeskalieren. Leider ist das ein Tag, an dem es um Gewalt und Rassismus geht. Ich denke, wir sollten Jerusalem als Stadt der Hoffnung, des Friedens und einer gemeinsamen Gesellschaft feiern. Ich glaube, dass von Jerusalem Hoffnung ausgeht. Aber heute ist Gewalt und Rassismus, und das zeigt die wirklichen Wurzeln der israelischen Gesellschaft heutzutage. Sie erzieht Menschen zum Hass, und das ist wirklich traurig. Draußen vor dem Tor singen sie weiter, Tod den Arabern. Rati Binache, die junge Palästinenserin, schüttelt den Kopf. Dann sagt sie noch, der Jerusalem-Tag ist nur ein Tag im Jahr. Man habe noch 364 andere.
Kultur. Von Glamrock über Disco bis hin zu Wave. Die US-amerikanische Band Sparks liefert seit über 50 Jahren außergewöhnliche Popsongs, darunter eine Vielzahl von Hits. Matt nennen sie ihr 28. Album. Thomas Steinberg hat das Album gehört und die ungleichen Brüder getroffen.
Erinnern Sie sich noch an diesen Song?
This town ain't big enough for both of us.
Who would have thought?
Wer hätte das gedacht? 1974 eroberten die US-Brüder Ron und Russell Mayle mit dem extravaganten This Town Ain't Big Enough for the Both of Us ohne Refrain und gängigen Songstrukturen als Sparks die internationalen Charts. Über ein halbes Jahrhundert später klingen sie so.
Well, we take pride in the fact that what we do for better or worse is specifically Sparks.
Russell Mayle ist stolz darauf, bis heute sei nahezu alles 100% Sparks geblieben.
You know, it's a really specific idiosyncratic kind of environment that we've created.
Die beiden haben für ihren Sound ein sehr spezielles musikalisches Umfeld geschaffen.
We do think it's special and it becomes challenging each album that we set out to do something that's within the confines confines of the givens that we have.
Sparks glauben an das Besondere und jedes Album bleibt eine Herausforderung.
But then to try to also make it be something special and modern and forward-thinking for the current time.
Typisch und dabei modern und zukunftsorientiert klingen. Das trifft auf Mad, dem inzwischen 28. Sparks-Album, zu.
The title Mad, with an exclamation mark being either angry or crazy, fit in with the general zeitgeist that's going on now.
Mad, wohlgemerkt mit Ausrufezeichen, bedeutet ärgerlich wie verrückt, erklärt Frontmann Russell. Für ihn und Bruder Ron ein Spiegelbild der aktuellen Lage in den USA und weltweit. Zeitgeist à la Sparks. So im Opener Do Things My Own Way, dem dramatisch-orchestralen I-405 Rules, inklusive Nennung des Flusses Rhein in Deutschland. Oder das emotionale Drowned in the Sea of Tears über fatale Fehler, wie auch Running Up a Tab at the Hotel for the Fab.
Running up a tab at the hotel for the fab about someone trying to impress his partner.
Jemand lädt seine Freundin in ein teures Hotel ein, um ihr zu imponieren. Da er jedoch weder den teuren Wein noch das Abendessen bezahlen kann, geht's in den Knast. Doch der Zechpreller ist dennoch glücklich.
He says he's glad he did it, 'cause he's still very much in love with her.
Die Sache war es wert, da er sie immer noch so sehr liebe. Ein starker Moment. Davon gibt es auf Mad einige. Der einst typische Sparks-Falsettgesang kommt heute nicht mehr so dominant rüber, sicherlich dem Alter geschuldet. Doch Ron und Russell Mayall mischen mit 79 und 76 weiterhin vorne mit in der internationalen Popszene. Ihre verrückten Songs auf Mad machen Appetit auf mehr. Unter anderem die beiden Konzerte in Deutschland Anfang Juli. Just a little bit of light banter, and then we say goodnight. Just a little bit of light banter, and then we turn off the light. Just a little bit of light banter, and then we say goodnight. Just a little bit of light banter, and then we turn off the light. Each day is a day of sorrow, we each bemoan our plight.
Thomas Steinberg über das neue Album der US-amerikanischen Band Sparks.
Standpunkte.
Seine 9. Auslandsreise als Kanzler hat Friedrich Merz nach Finnland geführt, zum Gipfeltreffen der nordischen NATO-Staaten. Im Mittelpunkt die Sicherheitspolitik und die Verteidigungsausgaben. Unser Gastautor heute Gordon Ripinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Er meint, in der Außenpolitik setze Merz konsequent den Kurs fort, den er als Oppositionspolitiker hat anklingen lassen.
Scharfe Rhetorik und Taten von Russland in der Ukraine lässt der Kanzler ebenso scharfe Rhetorik folgen und das konsequente Versprechen, dass Deutschland seine Führungsrolle in der Sicherheitspolitik ausbauen werde. Dass Friedrich Merz Deutschland auf bis zu 5% verteidigungsrelevante Ausgaben im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt vorbereitet, das ist nicht irgendein Schritt. Es ist das Vollziehen der Zeitenwende, die von Olaf Scholz begonnen wurde. Aber Merz tut noch mehr. Er bereitet Deutschland darauf vor, in Europa und im Zweifel auch ohne die Vereinigten Staaten für die Sicherheit des Kontinents sorgen zu müssen. Für Deutschland wird das womöglich noch spürbare Veränderungen mit sich bringen, als die ursprüngliche Zeitenwende von Merz' Vorgänger Scholz es getan hat. Ausgaben werden priorisiert werden müssen für die Bundeswehr. Die Truppe wird sich komplett neu aufstellen müssen und der Haushalt wird ebenso anders und neu aufgestellt werden müssen. Aber was Merz tut, ist nichts anderes als die Anerkennung der Realität. Die Gegenwart ist unsicher geworden und durch zu schwache Rhetorik erhöht sich die Gefahr eher noch. Das hat Merz erkannt und das ist der womöglich spürbarste Unterschied zur Kanzlerschaft seines Vorgängers. Die Chancen, dass Merz mit diesem Weg richtig liegt, die sind groß. Die Hindernisse aber, ihn erfolgreich zu gehen, ebenso. Der Außenkanzler Friedrich Merz wird sich an diesem Erfolg messen lassen. Aber dass er die Größe der Herausforderung verstanden hat, das hat er in den ersten 3 Wochen seiner Kanzlerschaft bereits klargemacht. Und das ist ein echter Fortschritt.
Sagt Gordon Ripinski von Politico. Aufhorchen ließ an anderer Stelle die Kritik des Kanzlers an Israel. Die Offensive im Gazastreifen bezeichnete Merz als nicht mehr nachvollziehbar. Das kommentieren viele Zeitungen. Lob kommt von der Augsburger Allgemeinen.
Der Kanzler hat eine Verletzung des Völkerrechts durch die Regierung von Benjamin Netanyahu festgestellt. Merz hat damit einerseits persönlichen Mut bewiesen, andererseits war seine Erklärung unausweichlich. Der internationale Druck aus Ländern wie Frankreich und Großbritannien, sich angesichts der schrecklichen Geschehnisse im Gazastreifen zu positionieren, war in den letzten Tagen ebenso gestiegen wie der in der eigenen Koalition.
Die Süddeutsche Zeitung fordert, mit Waffenlieferungen an Israel müsse nun Schluss sein.
Es tut sich etwas in diesen Tagen. Es gerät etwas in Bewegung. Immer mehr Staaten werden immer deutlicher. Frankreich, Großbritannien und Kanada haben Israel ernste Konsequenzen angedroht, wenn nicht sofort Hilfe nach Gaza kommt. Spanien will die Waffenexporte stoppen, was nun auch ein paar SPD-Politiker fordern. Es ist ein wichtiges und richtiges Signal. Man kann nur hoffen, dass es mehr Stimmen werden, dass Deutschland nicht mehr nur mahnt, sondern auch handelt.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Gisela Former.
Der Stichtag.
Und da geht es jetzt um einen der erfolgreichsten Köche der Welt. Der Brite Jamie Oliver feiert heute seinen 50. Geburtstag. Birgit Sagemann mit einem Porträt.
The Naked Chef, der nackte Koch, damit fängt alles an. Der Titel der ersten Kochsendung mit Jamie Oliver ist genauso unkonventionell wie der Typ selbst. Dieser 24-Jährige mit strubbeligem Haar und T-Shirt trägt weder Schürze noch Kochmütze. Er fährt mit der Vespa zum Wochenmarkt, um frische Zutaten einzukaufen. Er redet übers Essen wie andere über Fußball, mischt Salat mit den Händen und zeigt, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, leckere Gerichte auf den Tisch zu bringen.
Cooking's gotta be simple, it's gotta be tasty, it's gotta be fun.
Jamie Oliver mischt die englische Küche auf. Gutes Essen auf das Wesentliche reduzieren mit einfachen Zutaten, ohne großen Aufwand und komplizierte Geräte. Eben nackt. Darum geht es. The Naked Chef macht ihn schlagartig berühmt. Er wird zum Popstar der Kochszene und versteht es brillant, sich zu vermarkten. Seine Leidenschaft fürs Kochen hat James Trevor Oliver als Teenager im Pub seiner Eltern entdeckt. Die Küche war seine Rettung, sagt er später, denn in der Schule hatte er als Legastheniker zu kämpfen.
The kitchen genuinely did save me, because school was tough. I was the kid that struggled with conventional learning.
In London lernt er richtig kochen und wird 1999 im legendären River Café an der Themse fürs Fernsehen entdeckt. Von da an geht es steil bergauf. Es folgen weitere Kochsendungen. Er engagiert sich für besseres Schulessen und verzweifelt fast an der Begeisterung vieler Kinder für Fastfood und an den strengen Kostenvorgaben. Neben den Kochshows baut sich Jamie Oliver nach und nach ein eigenes Gastro-Imperium auf. Mit Restaurants in nahezu jeder größeren britischen Stadt. Bis zum Absturz 2019. Er hat sich verkalkuliert. Der Schuldenberg ist zu groß, es folgt die Insolvenz. 22 Filialen müssen schließen, rund 1000 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Die härteste Zeit seines Lebens, sagt er rückblickend. Aber inzwischen läuft es wieder für ihn. Heute feiert Jamie Oliver seinen 50. Geburtstag.
Das war der Stichtag von Birgit Sagemann und soweit die ARD-Infonacht. In der Nacht von Montag, den 26. auf Dienstag, den 27. Mai. Ich bin Milad Kupay, sage Tschüss, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau liegt ein Plastikteil auf der mittleren Spur der östlichen A10. Und Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Starkow. Gegenstände auf der linken Spur der A13. Vorsicht auch auf der B103 Pritzwalk-Küritz. Zwischen Schönebeck und Gantikow sind entlaufene Pferde unterwegs. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Dadurch Stau auf der Minna-Totenhagen-Straße Richtung Rummelsburger Landstraße, etwa 10 Minuten Verzögerung. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Und aktuelles zur S-Bahn. Wegen einer Störung an einem Bahnübergang in Mahlsdorf gibt es bei der S5 Verspätungen und Ausfälle. Der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Mahlsdorf und Westkreuz angeboten werden. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
6 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dort Hanat bin ich. Guten Morgen. Tausende Fußballfans feierten gestern Abend auf den Straßen von Liverpool den Meistertitel ihrer Mannschaft, des FC Liverpools. Aber dann fuhr plötzlich ein Auto in die Menschenmenge. Und dieser Vorfall, der beschäftigt uns auch heute Morgen noch. Die erste Meldung in den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Im nordenglischen Liverpool ist am Rande der Meisterfeier vom FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 2 Menschen, darunter ein Kind, wurden nach Angaben der Behörden schwer verletzt. Insgesamt 27 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Weitere suchten selbst ein Krankenhaus auf. Die Ermittler nahmen einen 53-jährigen Briten aus der Gegend von Liverpool fest. Nach weiteren möglichen Beteiligten werde nicht gesucht. Man gehe derzeit nicht von einem Terrorakt aus, hieß es. Die Hintergründe des Vorfalls sind allerdings weiter unklar. In der SPD gibt es Kritik an den veränderten Einsatzregeln deutscher Waffen für die Ukraine. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, für diese würden keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. SPD-Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt von Merz nicht hilfreich. Alles, was den Krieg ausweite, sei falsch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Pellmann. Grünen-Fraktionsvize Brugger begrüßte dagegen das neue Vorgehen der Regierung als folgerichtig und überfällig. Zustimmend reagierte auch die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht offenbar wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kremlchef Putin eine friedliche Lösung anstrebe. Zelensky kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. Im abgeriegelten Gazastreifen leben